Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von BWC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Guy Montabon. Guy Montabon ist Intendant am Theater in Erfurt und ich spreche mit ihm darüber, wie es ein Schweizer, denn er ist gebürtiger Schweizer, nach Thüringen verschlägt, warum man Intendant wird und wie man es wird, welche Aufgaben man hat, warum er auch Schweizer Honorarkonsul ist, auch dabei, wie wird man so etwas und was hat man da für eine Aufgabe. Und ich spreche mit ihm natürlich auch über die Kunstszene in Zeiten Corona und wie er es geschafft hat oder schaffen will, dass die spektakulären Domstufenfestspiele in diesem Jahr doch stattfinden. Viel Spaß!
Herr Montabon, was ist aus Ihrem Plan geworden, mit dem Fahrrad heute zu uns zu kommen? Ich habe gesehen, das Auto parkt auf dem Hof.
Das ist richtig. Das Wetter ist ein bisschen anders geworden und ich habe total vergessen, dass ich eigentlich um 2:45 noch mal schnell ins Büro sein muss. Also Auto musste her.
Obwohl es ja ein E-Bike, ne? Hatten Sie gesagt.
Ja, ich hatte sogar 2 E-Bikes. Eines ist mir geklaut worden. Ich bin auch ein bisschen selbst dran schuld, weil ich die Tür meiner Garage mal aufgelassen hatte. Aber ich weine diesem Fahrrad total nach, weil das war ein Unikat aus Kanada importiert und es gibt kein zweites Fahrrad desgleichen in ganz Europa, würde ich fast sagen. Und sollte dieses Fahrrad wieder auftauchen, da gibt es eine kleine Belohnung.
Haben Sie das irgendwie irgendwo öffentlich gemacht dann?
Nee, noch nicht so ganz. Ich habe erst mal bei der Polizei ein bisschen was gefragt. Die haben noch nichts gefunden. Ich vermute, dass das Fahrrad nicht mehr in Thüringen ist. Also, weil der damit fährt, jeder weiß, dass es meins war.
Wie stehen Sie denn jetzt überhaupt so Sie fahren Benziner, E-Auto. Denken Sie, das ist auch mal irgendwann eine Alternative?
Also, ich sag's mal so, dieser ganze Dieselskandal ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich hatte immer Dieselauto und ich habe immer noch ein Dieselauto. Und man hat ein bisschen den Eindruck, das ist selbst für Zerfleischungsprozess. Also irgendwie die Deutschen bauen sensationelle Autos und dann müssen die alles kaputt machen, weil also es ist ein bisschen so, man kauft ein neues Auto, steht drin 7,3 Liter pro 100 Kilometer, man fährt 100 Kilometer und das ist nicht 7,3, sondern 7,4. Und dann gibt man das Auto zurück und beschimpft nochmal den Verkäufer, wie sie nicht in der Lage, der normale Bürger einzuschätzen, wie hoch oder wie tief der Schaden ist an der Dieselfahrzeuge oder der Unterschied zwischen einem normalen Benzin und Diesel. Ich schalte mich aus der Diskussion raus, weil ehrlich gesagt, das interessiert mich auch nicht so ganz.
Allerdings war es ja Betrug, ne? Ob jetzt Diesel die bessere Technologie ist oder nicht. Da geht es ja um Stickoxidausstoß und Kohlendioxid. Es gibt halt dann Richtlinien, Grenzwerte und die wurden bewusst, da wurde bewusst betrogen an der Stelle. Mhm. Wir hatten es ja neulich jetzt in der Corona-Krise im Prinzip auch. Es gibt Verordnungen und Regeln und die kann man halt auch nicht so einfach, dann lag es auslegen. Man hat dann halt dagegen verstoßen oder eben auch nicht. Ne?
Da haben Sie natürlich recht. Also das ist nicht in Ordnung, dass man einfach den Endverbraucher da täuscht. Das ist richtig. Wie gesagt, ich kann mir kaum ein Bild machen, wie groß der Betrug eigentlich ist. Und aber im Prinzip in der Sache haben Sie völlig recht. Und nun die Corona.
Genau, da haben wir den Bogen.
Ja, genau. Was ist, Sie sprechen bestimmt noch der Herr Ramelow, der an eine Trauerfeier teilgenommen hat. Ne?
Ja, Herr Kemmerich auch.
Herr Kemmerich
war ja eine Woche vorher dran.
Richtig.
Auf der Demo.
Da war auch nochmal der Kretschmer auch irgendwann dran.
Und der, ja, der hat das auch sehr bewusst gemacht.
Oder
noch sogar
der Spahn im Lift oder sowas.
Ne? Ja, das war ja die, das war ja ganz am Anfang.
Es geht ja ganz schnell, ne, irgendwie.
Ja. Man könnte natürlich auch sagen, wer frei von Fehlern ist, der werfe den ersten Stein. Aber gerade wenn man so ein öffentliches Amt begleitet, da muss man, glaube ich, sehr behutsam sein. Das trifft ja Sie als Intendant des Theater Erfurt, denke ich, ganz genauso.
Ja, wir haben eine Art, durch unsere Funktion, eine Art Vorbildfunktion und es gilt die auszuüben. Ich stehe natürlich nicht so in der Öffentlichkeit wie ein gewählten Politiker im Moment, der enorm viel Verantwortung zu tragen hat. Vor allem das, was wir vielleicht gemeinsam haben, ist, dass wir müssen schnell versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und in diesem Schnelligkeitsprozess vergisst man vielleicht das eine oder das andere. Wir haben mit einem Phänomen, das sich ständig wandelt. Das heißt, man kann nicht morgen sagen, morgen wird es so und morgen sieht es so aus. Plötzlich sieht keine Infizierte mehr, plötzlich sind 100 mehr. Und man muss ständig reagieren. Und das ist für uns schwierig, weil wir müssen zum Teil die Betriebe stilllegen und dann kommen andere und sagen, naja, warum machen Sie das still? Also die anderen arbeiten auch auf dem Bau, warum können wir auch nicht arbeiten? Und dann kommen andere, wir haben mit Kollektiven zu tun, wo die Leute ziemlich nah aneinander sitzen oder nah miteinander arbeiten. Also das ist schwierig. Und da ist der eine Fehler oder der andere Fehler schnell passiert. Und man muss sehr aufpassen, besonders wenn auch Sie Journalisten nicht so viel zu tun haben im Moment, dann natürlich ist natürlich gefundenes Fressen. Also ein Politiker, der gerade einen Fehler macht, das ist natürlich sehr gut. Also muss man sehr aufpassen im Ganzen. Aber ich finde, Deutschland hat sich durch die Corona-Krise bis jetzt hervorragend geschlagen, muss ich wirklich sagen. Andere Länder haben andere Situationen erlebt. Und ich muss sagen, das liegt zum Teil an dem Lockdown, der notwendig war und richtig. Aber auf der Seite auf die Disziplin der einzelnen Leute. Zum Teil, das hat sehr gut funktioniert, zum Teil natürlich auch nicht. Aber im Grunde genommen, man muss einfach sagen, Chapeau, das haben die ganz toll gemacht.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Journalisten haben nicht so viel zu tun. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Im Kulturbereich mag das vielleicht stimmen. Da findet natürlich keine Veranstaltung statt oder im Sportbereich. Aber auch da muss man sagen, haben wir relativ gut die Kurve bekommen, um einfach auch mal andere Themen zu platzieren, die neben so einer Veranstaltungsterminberichterstattung vielleicht hinten runterfallen. Mhm. Und in den anderen Bereichen haben wir enorm viel zu tun. Ne? Also wenn man jetzt die ganzen Verordnungen sich anschaut, die Landkreise und Kommunen, kreisfreien Städte agieren zum großen Teil anders als das Land oder Deutschland insgesamt. Und wir müssen halt dieses Amtsdeutsch übersetzen, damit die Leute vor Ort wissen, was gilt denn eigentlich bei ihnen.
Und auch das ändert sich in regelmäßigen Abständen. Ne?
Und auch das ändert sich, genau. Also wir haben wirklich viel zu tun. Und wir merken aber auch seit Beginn der Krise eine gewisse Wertschätzung oder eine höhere Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit.
Und das ist aber schön.
Ja, das ist tatsächlich ein Effekt dieser Corona-Krise, den wir feststellen.
Ja. Gehe ich richtig von der Annahme, dass im Krieg der Berichterstatter eine ziemlich wichtige Funktion hatte, auch für die logistische und kämpferischen Handlungen der Senioren, Generäle und Könige?
Ja, also ich will jetzt nicht vom Krieg sprechen direkt in dieser Corona-Krise.
Naja, aber Ausnahmezustand allemal.
Ausnahmezustand ist es. Man sagt auch immer, Krisenzeiten sind Hochzeiten für den Journalismus, weil man den Leuten Orientierung bieten muss. Was passiert gerade um mich herum? Wie stark bin ich betroffen von den Dingen, die da passieren? Also wie gesagt, also es gibt dann alle Woche oder alle zwei Wochen gibt es eine neue Verordnung oder eine Änderung, die auf irgendwelchen Regierungsseiten, Internetseiten veröffentlicht werden. Oder es gibt auch mal eine Veröffentlichung in der Zeitung als Anzeige. Das ist aber dann alles sehr... Das hat ja Hintergründe, juristische Hintergründe, dass das alles wasserdicht ist. Hm. Aber oft blicken die Leute nicht durch und da kommen wir dann ins Spiel, dass wir das einfach übersetzen. Und Regierungszeiten, sagt man ja auch, Krisenzeiten sind auch immer Regierungszeiten. Nur das, was wir jetzt gerade in Thüringen erleben, ist natürlich auch hochspannend mit unserer Minderheitsregierung. Und jetzt dem Vorstoß von Herrn Ramelow, in Thüringen gleich alles mal wegzulassen. Aber da schweifen wir so ein bisschen ab. Was mich interessiert, Verantwortung haben Sie angesprochen, Sie haben Verantwortung gegenüber Ihren Künstlern und auch gegenüber des Publikums. Auf der einen Seite, also finanzielle Verantwortung und dann aber auch gesundheitliche. Sie haben so lange gewartet mit den Domstufen. Da wurden alle Veranstaltungen in Thüringen schon abgesagt. Da haben Sie immer noch gesagt, ich warte. Ja, und jetzt finden sie statt.
Ja, also es ist so. Ab 14. März, ich hole ein bisschen auf, ab den 14. März haben wir einen Krisenstab gegründet. In diesem Krisenstab sind 6 Leute, Personalvertretung als Essen dabei, Verwaltung dabei, Intendanz dabei und dann Vertreter vom Chororchester, wo wir uns nach Corona-Regel natürlich immer versammelt haben, mindestens zweimal die Woche. Und wo meine Aufgabe lediglich darin bestand, Prioritäten zu setzen. Das heißt, ich habe selber entschieden, erstmal das Theater komplett dicht zu machen. Ich habe niemanden gefragt, ich habe meinen OB angerufen, ich habe gesagt, ab morgen ist niemand mehr da, weil meine Verantwortung geht erstmal für die Gesundheit meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Das ist das Erste. Dann, es gilt darum, die Leute, die Sie zu Hause schicken, und nach Hause schicken, eine Vision vermitteln, dass man sich darum kümmert, dass man auch diskutiert über Sachen, die sich verändern. Heute war das gültig, ab jetzt ist es nicht mehr gültig. Und dass man diesen Betrieb, den viele Leute nicht total durchleuchten, weil also es ist also sehr oft, was machen sie tagsüber, wenn sie im Theater arbeiten. Ne? Dass wir aber 300 Menschen, die arbeiten, die auch Familie haben und die das ganze Problem auch der Kinderbetreuung und der Kurzarbeit und die Ängste, die damit verbunden sind. Wir haben sehr, sehr lang dran gearbeitet, damit die Leute überhaupt, wie man sagt auf Deutsch, wissen, wo es schief hingeht. Dann galt es auch den Leuten zuzusichern, dass sie keine finanziellen Einbußen haben werden, was in unserer Zeit wirklich also ein großer Vorteil ist. Und wir waren das erste Theater, der auch Kurzarbeit beantragt hat und bestätigt haben. So, das ist das eine. Und dann müssen Sie natürlich dafür sorgen, dass die Leute nicht vergessen, dass sie ein Theater haben, der in lieb und teuer ist und dass ein Theater, gerade ein Open House, lebt vom Sinfoniekonzert und Chöre und Open-Aufführungen, wo die Leute, sag ich mal so, auf einen Haufen sind und auf wenig Quadratmeter agieren. So, dass ohne systemrelevant zu sein, waren wir eine der Bereiche, der am meisten von der Krise betroffen ist, weil wir durch die Kontaktbeschränkung einfach in unsere tägliche Arbeit beschränkt und verhindert wurden. Das heißt auf gut Deutsch, wenn Sie auch nicht ins Restaurant gehen können und wenn Sie auch nicht spazieren gehen können mit mehr als Ihr Hund oder ein Mitglied Ihrer Familie, dann gibt der Begriff der Isolation. Und der isoliert ist, man hat Tendenz, eventuell den zu vergessen. Ergo, im Moment erlebe ich meine Kollektiven, Chor und Orchester, die sagen, wir möchten gern wieder etwas machen, damit die Leute nicht vergessen, dass wir da sind. Und eine kommt auf die Idee, uns total aus der Sozialkarte zu radieren. Und zwischen diese ganzen Emotionen und einfach so nüchternde Fakten musste ich das Schiff lenken. Und es ist uns gelungen, sag ich mal so, dass wir immer dran gedacht haben, ich habe Prioritäten gesetzt, und die erste Priorität im März war eben die Domstufen. Die Premiere, die unmittelbar im Juni stattfindet, die hatte ich gleich weggedacht. Sondern ich habe gesagt, die Domstufen ist die oberste Priorität für die Zielsetzung für die nächsten 3 Monate. Und ich bin bereit, ja auch bis zum 7. Juli zu warten und in 3 Tagen einen Nabucco auf die Bühne zu schmeißen, wenn ich es kann. Weil ich habe auch ganz guten Kontakte durch unsere Botschaft und meine Tätigkeit als Honorarkonsul, komme ich an Daten, wo der normale Mensch vielleicht nicht unbedingt rankommt. Stichwort, wann kommt ein Impfstoff? Was ist im Moment unterwegs Richtung Medikamente? Wie ist die Tendenz eingeschätzt, wie wird die eingeschätzt von der WHO? Also ich bin ein bisschen, glaube ich, ein bisschen besser informiert. Und dadurch kann ich, sage ich mal so, Vision besser umsetzen. Und das Warten der Domstufenfestspiele ist mir auch dringend geraten worden von jemand, der in der Schweiz lebt und mir gesagt hat, es wird sich bis dahin beruhigen. Also jetzt absagen, wäre falsch. Das Gleiche habe ich auch mit unserer Kollegin Nordhausen, Daniel Kleiner, gesagt. Ich sage, warte doch, bevor du absagst, weil es wird sich etwas ändern. Und für mich...
Es wurde ja so ein bisschen gemutmaßt, dass sie so lange warten, bis es tatsächlich eine Verfügung gibt, um dann auch rechtlich wegen Regress ganz einfach was in der Hinterhand zu haben.
Oder so. Nee, das nicht. Das nicht. Also das Infektionsschutzgesetz geht über alles und Regress gibt es nicht. Also ich habe wirklich gewartet, denn die Domstufenfestspiele sind eine wichtige Ader und eine wichtige Ernährungsader für das Biorhythmus der Stadt Erfurt. Viele Händler, Hoteliers, Gastronomen sind abhängig von den Domstufen und einfach dies wegzunehmen zu früh wäre ein falsches Signal gewesen. Und ich habe das City-Management bei mir im Theater empfangen, natürlich nach Corona-Regel, Auflagen. Und ich habe denen gesagt, dass sich die Domstufenfestspiele nach den jetzigen Auflagen durchführen werden mit 500 Leute und ein Programm von 60 Minuten. Und es gab Leute, die fast Tränen in den Augen hatten, weil für die bedeutet das, dass man davor essen geht und danach eventuell noch mal ein Glas trinken geht. Und Das ist, wenn das noch weg gewesen wäre, dann hätte die Stadt wirklich nichts mehr gehabt.
Normalerweise sind es 2000 Leute, ne, die hier dahin passen.
Normalerweise sind es 2000 Leute, aber jetzt im Moment, wir sind heute, Herr Hollitzer, der 25. Mai, darf ich nach 3 Meter zwischen 2 Zuschauer lassen. Also da müssen Sie ein Viertel von den Leuten wegdenken oder wegmarkieren oder wegentfernen und dann kommen wir auf die Zahl 500. Aber 500 sind heute, ich gehe davon aus, dass bis zum 10. Juli vielleicht wir auf das Doppelte kommen, mehr werde ich nicht tun. Mehr will ich nicht tun, weil es ein Lockdown wieder und dann ist es die Katastrophe hoch 2. Das heißt, mit dem, was ich habe, arbeite ich jetzt. Auch das ist eine Vision, auch das sind Vorgaben, mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich orientieren kann, wo das Publikum weiß, die Politik auch weiß, unsere Träger. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, spielen ist teurer als nicht spielen, warum macht ihr das? Und ich bin der Meinung, und übrigens mein Dezernent, Herr Dr. Knoblich auch, dass wir auch in diesem Fall im Dienste der Stadt und ihrer Interesse arbeiten und auch im Dienste des Theaters. Wir sind da und entsprechend habe ich so die Domstufenfestspiele untertitelt für dieses Jahr.
Wie sehr schauen Sie denn auf Veranstaltungsorte oder auch Veranstalter, die nicht von öffentlichen Geldern profitieren können, sondern alles eben privat stellen müssen? Also gibt es ja in
die haben es schwer. Die haben es sehr, sehr schwer. Die haben es sehr, sehr schwer, aber ich sage auf der anderen Seite, ich wiederhole einen Satz, unsere Minister Hoff nützt die Freiräume. Es ist nicht verboten, in seinem Garten zu musizieren vor 10 Leuten. Das ist klein, das ist nicht das, was ein normaler Mann macht. Aber es ist nicht alles verboten, sondern man muss eventuell ein bisschen kreativ, erfinderisch sein. Das ist keine Kritik, aber es ist nicht der totale Lockdown, sondern es gibt Leute, auch in der Gastronomie habe ich das erlebt, dass Gastronomen, obwohl man deren Restaurant nicht besuchen kann, sehr erfinderisch sind und es fängt mit der Eisbude mitten im Park, mit der Coffee-Bike, der auch nochmal zu sehen ist. Also man kann schon etwas machen. Befriedigend ist es nicht.
Es kommen ja keine Einnahmen dabei rum.
Ne? Und einnahmemäßig ist es ziemlich schwierig, aber das ist für die eine harte Zeit, das ist richtig. Und wir haben auch freie Künstler engagiert, auch für die Domstufen. Und alle Künstler, die ich nicht beschäftigen kann und ergo auch nicht zahlen darf oder bezahlen darf, habe ich eine Lösung gefunden, um die zu entschädigen in der Zukunft. Denn auch da reicht mein Blick ein bisschen weiter als nur die nächsten 2 Monate, sondern ein Sänger, den ich gesungen hat, ein Jahr lang, hat auch kein Engagement die Jahre später oder ist schwer, wenn nicht, also ein Jonas Kaufmann, mit dem man braucht, sich Gedanken zu machen. Aber Leute, die nicht so bekannt sind, für die ist eine Aufführungsrhythmus wichtig, damit sie ein Engagement nach dem anderen bekommen. Und die habe ich alle entschädigt, indem ich gesagt habe, bis Jahr 2022 werde ich sie da einsetzen zu dem gleichen Preis oder vielleicht ein bisschen mehr sogar, damit den Verlust der jetzigen Aufführung einigermaßen nachgeholt wird. Und ich finde, das ist eine faire und vor allem eine sinnstiftende Maßnahme. Mehr als, ich gebe dir jetzt 30% und ich sehe dich nie wieder. Das ist auch nichts. Ne? Insofern, das
was ist, wird das denn für ein Programm dann werden dieses Jahr?
Wir werden mit unserem Chor statisch, beziehungsweise die werden Platz nehmen auf den Stufen. Wir werden ein Zelt aufbauen, wie es bei der 25 Jahre Tag der Deutschen Einheit, Festigkeiten zu Tag der Deutschen Einheit in Berlin. Ein Zelt mit einem durchsichtigen Dach. Wir werden eine Tribüne haben, die umfasst 1000 Leute. Wir werden nur 500 Mal Leute reinkommen lassen. Mhm. Wir werden Licht, wir werden das Orchester wird Platz nehmen und wir werden zwei Programme haben. Einmal Nabucco Plus heißt das, wo wir die Highlights von Nabucco, natürlich der Gefangenenchor, der darf nicht fehlen, plus großen musikalischen Moment der italienischen Literatur, Zwischenspiel Manolesco, Zwischenspiel Cavalleria Rusticana, Brindisi von Traviata. Das Ganze ohne Pause, maximal 80 Minuten. Und das zweite Programm ist ein Programm der leichteren Muse mit Operetten und Musical-Szene, mit Chor und Orchester. Mhm. Ebenfalls 80 Minuten, ebenfalls ohne Gastronomie. Noch heute am 25. Mai.
Wer weiß, was sich noch alles ändert.
Vielleicht ist die Bratwurstbude trotzdem drin, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir werden die ganze Energie, Herr Hollitzer, ab jetzt bis zum 10. Juli dient darum, diese Festspiele unter jetzige Voraussetzungen zu optimieren. Und dann kommt noch was. Die Infrastruktur steht am 15. und 19. Juni. Die Leute, die es können und wollen, können diese Infrastruktur nutzen. Das habe ich auch mit der Stadt, die koordiniert das auch mit der Kulturdirektion abgemacht, dass diese Struktur will ich teilen bis zu einem gewissen Moment. Mhm. Ich habe auch den Weihbischof Frauke signalisiert, dass er zum Gottesdienste draußen nutzen könnte, dass man ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl nochmal ein bisschen hervorruft, was für meine Ansicht nach im Moment das wichtigste Gefühl ist überhaupt, dass die Leute merken, dass sie wieder zusammengehören, dass ein soziales Leben, ein Miteinander wieder stattfindet und weg aus dieser geistige und vor allem quadratmetrische Isolation geht. Und dafür spielen Theater eine wesentliche Rolle als Versammlungsstätte, als geistige Ort des Tausches und ein bisschen als Stifter eines gewissen Weltfriedens. Also das ist mein Anspruch an die Theater.
Hm. Ja, man stellt in den Corona-Zeiten tatsächlich so eine, ich will nicht sagen geistige Verarmung statt, aber so ein bisschen trifft es das irgendwie doch, ne? Dass man abends halt nicht mehr so rausgeht zum Abschalten, für eine geistige Hygiene, die da stattfinden kann.
Und das, ich bin total bei Ihnen. Ja. Ich habe den Oberbürgermeister getroffen vor 3 Tagen. Der sagte mir, die Besucherzahl im Zoo sind so hoch wie noch nie in der ganzen Geschichte des Erfurter Zoo. Weil die Leute Abwechslung brauchen. Man kann so kaum gehen, weil es ist alles verboten, aber die Leute gehen dahin, spazieren da, wo es geht und haben eine Abwechslung. Die Museen, besonders das Bauhausmuseum in Weimar, erlebt einen Zuschauerboom, das ist grandios. Und mit dem Theater wird es auch genauso gehen, ne? Und da merkt man, dass wir trotzdem irgendwo, vielleicht nicht an erster Stelle, das wäre zu viel, das wäre eigentlich nicht richtig gegenüber die Mediziner, wir sind schon systemrelevant. Weil wenn wir nicht mehr da sind oder wenn überhaupt nichts mehr da ist, dann wissen nicht, warum die Leute überhaupt, was haben sie zu tun und was machen sie oder mit wem reden sie oder worüber reden sie. Insofern, unsere Gesellschaft ist schon gut gemacht.
Wie haben denn Proben stattgefunden zuletzt? Ich habe das nicht aus Erfurt gesehen, aber ich habe das woanders im Netz irgendwie gesehen, dass ich das Orchester dann auch über Videokonferenzen zusammengeschaltet hatte. Und dann, ich kann mir das aber schwer vorstellen durch Verzögerungen in den Leitungen und so weiter.
Also geprobt wurde seit 14. März überhaupt nicht mehr. Was wir gemacht haben, und darüber haben wir auch mit Ihrem Geschäftsführer mal gesprochen, Herr Thalay, die digitale Medien. Ne? Also ich nutze die Scheibe, um zu sagen, dass ich da bin. Also ich spiele in meinem Wohnzimmer Bach-Suiten oder Chopin-Walzer, lege das auf die Scheibe. Oder wir im Theater, wir haben ein ganzes Programm gehabt, wo wir jeden Tag um 9 Uhr etwas Neues hatten. Wir haben die Leute darauf hingewiesen, geschrieben, geschaut. Das ist bis zu einem gewissen Punkt ganz nett. Mehr ist es nicht. denn dadurch garantieren wir nicht unsere Langatmigkeit und Langlebigkeit, sondern es ist ein momentane Hilfsmittel zu sagen, wir sind noch da und schaut mal, wir können noch. Ein Theater ist durch ein Bildschirm nicht zu ersetzen, durch eine Homepage nicht zu ersetzen. Wir leben, mein Kollege aus Weimar hat es richtig formuliert, von Körpernähe. Wir leben von Vitalität und von den Momenten des Aufführens, der sich nicht zweimal wiederholt.
Das und die Interaktion auch.
Ja, das sowieso. Mit dem Publikum. Und das kennzeichnet die Theater und kennzeichnet unsere Arbeit. Deshalb bin ich kein großer Freund von Beiträgen auf dem Homepage. Die sind wie die Pilze aus dem Boden geschampft, weltweit. Interessant, was die zum Beispiel die Portugiesen gemacht haben oder die Brasilianer oder die Tänzer von L'Opéra de Paris, was sie gemacht haben, ist grandios. Mhm. Das sind wirklich toll gemachte Sachen. Aber es bleibt ein Ersatz ohne Zucker. Ich bin auch kein großer Freund, um ehrlich zu sagen, von die Met im Kinosäle, also Aufführung der Metropolitan Opera in Kinosäle. Eine Oper hat nichts in einem Kinosaal zu tun und Schluss aus. Aber das ist meine Meinung und darüber kann man lange streiten. Gerade ein Theater der Größe wie das Open House in Erfurt lebt von seinem Publikum, von dem Austausch, von der Rampe. Ja, man kann auch sagen von der Spucke, die rübergeht, ne? Aber das ist, insofern, wir haben nicht geprobt und die Leute fangen jetzt langsam an. Wir haben ziemlich viel Quadratmeter. Also sie können einen Chor von 40 Leute verteilen auf 480 Quadratmeter Bühne. Und dann haben sie unter Corona-Auflagen des Gesundheitsamtes, können die auftreten mit Mundschutz. Singen und mit Mundschutz geht natürlich nicht. Aber dann den Mundschutz wegnehmen, weil da der Abstand gewährt ist. Und dann kann man anfangen, Stimmprobe zu machen. Also,
klingt das denn eigentlich noch genauso, wenn man Abstand dazwischen hat? Weil ich könnte mir vorstellen, nee, dass je dichter man steht...
Nee, ein Klangbild müssen Sie nicht herstellen. Aber das ist ein bisschen so wie mein kleiner Junge, der gerade Mathe macht. Sie müssen ihm das 1x1 rein donnern, damit er das irgendwann kann. Und Mitglieder und Choristinnen und Choristinnen müssen Partien auswendig lernen und ihre Stimmgruppe auswendig lernen von Opern, nächste Spielzeit, die zum Teil auf Chinesisch stattfinden. Und man kann nicht früh genug damit anfangen.
Nee, ich meine jetzt durch die Abstände, ja. Wenn man nicht so nah beieinander steht, klingt das dann immer noch genauso? Oder sind die alle
Nein. Nee. Nee, das klingt.
Das klingt anders, ne?
Gar nicht so gut. Aber.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Davutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Zum Arbeiten geht es auf jeden Fall allemal. Und das Orchester probiert in kleine Formationen, also die darf ich im Moment nicht versammeln. Das Problem ist nur, und das ist auch, wir sprachen von dieser Zeit, wo man Entscheidungen treffen muss. Es geht alles gut, bis ich ein Infizierter im Betrieb habe. Und plötzlich dreht sich die ganze Pizza und jeder sagt, warum hast du nicht, du wusstest doch.
Ja.
Und,
ne? Ja. Ja, das war bei uns am Anfang hier genauso, da haben wir auch entschieden. Erstmal die Teams halbieren, damit wir wenigstens zur Hälfte noch arbeitsfähig sind. Und dann am Ende sehr viele, die von woanders arbeiten, ne? Also nicht mehr in der Redaktion. Weil genau das Argument dann kommen kann.
Und ich hoffe, dass auch bei den Domstufen, dass wir nicht so ein Hotspot, ein Corona-Hotspot werden. Ne? Ich meine, die Beispiele sind gerade da. In einer Kneipe in Niedersachsen, glaube ich, war das. Und dann beim Gottesdienst irgendwo noch anders. Und dann geht ganz schnell. Also das ist eine Gratwanderung, aber ich nehme das Risiko und wir tun wirklich alles, damit es nicht vorkommt. Garant kann keiner sein.
Sind Sie ein streitbarer Mensch?
Ja.
Suchen Sie auch den Streit?
Nein. Nein, weil das ist kleingeistig. Also ich kenne Leute, die streiten. Und ich hatte so meinen Chef, der wirklich da so nicht schlafen konnte, wenn er nicht mindestens einmal pro Woche einen riesen Krach hatte und entsprechend die auch provoziert hat. Aber ich bin da, um eine Entscheidung zu treffen. Und als Führungspersönlichkeit machen sie im Auge manchmal Fehler. Und die machen auch manchmal Fehler. Also das ist ja nicht wegzuradieren. Aber und insofern liegt eine heftige Kritik ganz nah, egal was sie machen. Es fängt ja an mit dem Spielplan und es endet mit der Aufführung und dann
oder Personalien wie jüngst, ne?
Ja, die Frage ist, ob ich für dieses Personaldebakel verantwortlich bin. Das ist eine Frage, die gerade anderswo geregelt wird, aber nicht in meinem Büro und nicht in meiner Stadt, sondern das sind Sachen, die ihre Journalistenkollegen aufgegriffen haben. Aber der Streit ist nicht, ob der Herr Müller, ob der Herr Montavon. Der Streit liegt ganz anderswo, nämlich Paragraph 33 und Paragraph 5 der Verfassung. Und das ist ein, ehrlich gesagt, ein ganz interessanter Streit auch, ne? Aber der Herr Müller ist der Meinung, dass er hätte GMD werden müssen und dass das Verfahren nicht richtig war, wobei das Verfahren, das wir angewendet haben, seit 1954 gültig ist und immer der gleiche und sich auf gar keinen Fall geändert hat. Insofern ist es ein bisschen schwierig da.
Wie geht's denn nun aus?
Ha!
Wir hatten ja neulich mal drüber berichtet, ne? Dass es ja. Jetzt dabei bleibt eigentlich.
Ich würde es gern wissen, wie es ausgeht. Das heißt, die Richterin, die erstmal der Gegenseite die Klage erstmal zugelassen hat, müsste eine Urteilsbegründung abliefern. Das ist noch nicht erfolgt. Mhm. Und da drin steht ganz genau, was sie meint, dass wir tun müssten. Und wenn wir das gelesen haben, werden wir entscheiden, was wir tun werden. Stichwort, wir tun das, was sie sagt, oder wir gehen in die Berufung. Und da ist die Zeitspanne ziemlich lang. Tatsache ist, dass wir haben nach strengen Regeln der Kunst ein GMD nominiert. Der heißt Miron Michailidis, der hat einen Vertrag und den darf ich im Moment nicht umsetzen aufgrund dieser einstweiligen Verfügung. Und sobald man mir sagt, dass ich so machen kann, werde ich so und so machen, aber in 2022 kommt der Herr Shankar. Und das ist eine gute Entscheidung. Und wissen Sie, auch da ist es so eine Situation, wo Sie haben ein Bewerbungsverfahren, dann haben Sie Vertreter der Kollektiven, also Chor, Orchester, die sagen, der wie gut, der ist gut, der ist gut. Dann rede ich mit den Kandidaten, also die drei, die da übrig bleiben, bilde ich mich auch eine Meinung, weil ich muss diese Leute nicht nur dirigieren, sondern ich muss mit denen taktisch arbeiten.
Das klingt so ein bisschen wie Parlament.
Ist
ein Orchester sehr demokratisch, oder?
Das Orchester ist sehr gut organisiert.
Oder ist die erste Geige wirklich auch die erste Geige?
Die erste Geige ist die Konzertmeister und die Konzertmeisterin, aber die sind sehr gut organisiert. Die Wege der Kommunikation sind klar definiert und deren Grenzen sind auch klar definiert, ihre Rechte auch. Also insofern, wir bewegen uns da, sage ich mal, ein total sicheres Feld. Und da stehen auch keine Aggressionen, entstehen keine Aggressionen. Und die Frau Malwitz, die hier 4 Jahre lang Generalmusikdirektorin war, hat erstmal einen 3-jährigen Vertrag bekommen. Und das war nicht die erste Wahl des Orchesters. Sondern das war eine Wahl, die nach der ersten Wahl kam. Und die habe ich genommen. Und ich habe mich, glaube ich, gar nicht so geirrt. Insofern muss man immer aufpassen. Es gibt der Gesamteindruck, der entsteht, der momentan ist, weil jeder so. Aber in der Tat ist es so, dass meine Aufgabe besteht darin, die Personalstruktur zu entscheiden. Und das betrifft auch der GMD. Und jetzt mal gucken. Also ich bin da ehrlich gesagt ziemlich entspannt. Und ich werde nach Kunst und Regel des Gesetzes handeln. Und dann mal gucken, wo wir landen.
Wir sind auch gespannt. Die Geschichte ist auf jeden Fall, hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, muss man ja.
Ja, das ist, was mich ein bisschen stört. Aber das werden Sie wohl verstehen, das brauche ich nicht so erklären. Also sehr, sehr unterhaltend finde ich nicht. Ich finde es sogar bis zu einem gewissen Grad ziemlich peinlich. Aber vor allem, wissen Sie, Herr Hollitzer, das ist so.
Natürlich darf das nicht passieren, was da passiert.
Wenn man um die Sache ging, das ist okay. Aber das, sogar eine Richterin hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten dazu, was eigentlich ein GMD macht. Die Leute reden oder schreiben vielleicht manchmal nicht immer in vollen Kenntnisse der Geschichte. Das stört mich. Also, es ist nicht mein Chaos, den habe ich auf gar keinen Fall versucht. Also, man kann sich da eventuell auch mal irgendwann mal streiten.
Ja, okay.
Stichwort Streitbarkeit.
Das werden wir auf jeden Fall machen.
Dass sie mal damit gewisse Leserschaft sensibilisieren, das ist ihr Job und das machen sie auch.
Nee, aber es muss ja schon stimmen. Die Fakten müssen ja stimmen. Das ist ja das Wichtigste. Wie wird man denn Intendant?
Es gibt mehrere Wege.
Und will man auch Intendant werden oder kommt man da?
Also nicht jeder möchte Intendant werden, weil das ist ein Job. Auch da wissen wenige, worum es geht oder was macht er eigentlich den ganzen Tag. Und ich wollte immer Intendant werden. Und ich habe die Wege dafür. Ich komme aus einer Familie, die nichts mit Theater oder mit Musik zu tun hat. Bei mir waren das alles Juristen oder Mediziner. Und ich habe mich bewusst für die Theaterlaufbahn entschieden, weil ich meine Daseinberechtigung gefunden habe. Sehr früh. Also ich war noch ein Adolescent, ich war noch ein kleiner Junge. Und ich habe mein Leben organisiert, damit ich das werde. Das heißt, ich habe jetzt mal ein Instrument gelernt. Ich habe das klassische Repertoire im Sinfoniebereich gelernt und dann habe ich eine Schule besucht in Hamburg, eine Universität, eine Hochschule besucht. Und dann habe ich meine Laufbahn als Assistent absolviert. Ich habe wirklich von der Pike auf den Beruf des Theatermensch, sage ich mal so, sowohl als Statist oder als Sänger, als Dirigent, als Regisseur. Und dann habe ich mich für eine Regielaufbahn entschieden.
Als Sänger?
Ich habe im Chor gesungen.
Mhm. Auch Solo irgendwie?
Nein.
Nee.
Nein, nein.
Tonlage?
Nein, Mariton. Und dann letztendlich habe ich mir in die Leitung eines Hauses reingeschmuggelt und das habe ich nie wieder verlassen.
Also Sie haben sich in Thüringen eingeschmuggelt?
Nein, ich habe mich in Bremen eingeschmuggelt, schon damals. Und in Thüringen bin ich nicht eingeschmuggelt worden, sondern in Thüringen... Das war ganz wichtig, werde ich mein Leben lang erinnern. Ich habe das nochmal geguckt. Das war am 5. Mai 2001. Da habe ich in der Kommission in der Breslaustraße, da gibt es die Stadtvilla oder das Gästehaus der Stadt Erfurt, so heißt es. Und dann gehe ich raus, ich glaube, das war um 15 Uhr, und sagt mir der Oberbürgermeister Ruge, sagt, ja, wir brauchen jetzt 15 Tage. Von 15 Tagen hören Sie nichts von mir oder von uns. Ne? Wir müssen uns da entscheiden. Und dann am nächsten Tag gab es einen Artikel um 4 Uhr morgens im Internet vom Kollege Goldberg, die Schweizer mache. Also das war. Und da wurde ich.
Wie viele sind da im Rennen bei so einer Auswahl?
Naja, um die 60.
Und wie haben Sie sich durchgesetzt?
Das müssen Sie die fragen, die mich gewählt haben.
Aber hat man da nicht so ein Gefühl, was jetzt das Entscheidende war?
Das Entscheidende war doch. Das Entscheidende war meine Kontakte weltweit für im Theaterbereich, meine profunde Kenntnisse im Musiktheaterbereich. Und man wollte von vornherein dieses Haus auf das Musiktheater legen. Und da war ich, sage ich mal so, ziemlich schnell in der obere, so in der engere Wahl. Mhm. Ne? Und dann gab es eine Vorstellung ja auch, ne, wo man mit den Leuten redet und wo man sich vorstellt. Und anscheinend habe ich das Richtige gesagt oder auf jeden Fall einen richtigen Eindruck hinterlassen, sodass man sich ganz schnell für meine Person entschieden hat. Ne.
Sie haben sich auch lange gehalten. Und es soll ja auch in die Verlängerung gehen, oder?
Ich bin kein großer Freund von Leuten, die einfach von einem Stuhl auf der andere und also die sogenannte Karriereleiter ist nicht mein Ding. Sondern ich bin eher jemand, der sagt, okay.
Also Sie meinen, es ist ein größeres Haus als Erfurt-Mensch?
Ja, oder man nennt es Sprungbrett. Oder ich bin mehrmals gefragt worden, wollten Sie hier kommen? Oder warum interessiere ich mich nicht für das oder für das oder für das? Ich habe etwas bekommen, was kaum ein anderer Kollege bekommen hat. Ich habe ein nagelneues Haus bekommen. Leute haben mir vertraut. Die haben 120 Millionen D-Mark damals aus der Tasche, man hat was neu gebaut, man kommt in eine Stadt, wo man eine Stadt, die sich bemüht, so nach der Wende zu wachsen und man ist Teil eines Ganzen. Und diese Aufgabe habe ich nun mal sehr ernst genommen. Als wenn Sie ein Haus aus der Taufe, sage ich mal so, hochheben, dann brauchen Sie erstmal 5 Jahre. Und da kam noch der ganze Streit mit der Schauspielsparte noch dazu, das kommt noch dazu. So dass ich erstmal die ersten 5 Jahre, die können Sie vergessen, sage ich mal so, in der Zeitrechnung. Mhm. Und seit gut 5 oder 6 oder 7 Jahren kann ich jetzt mit dem Haus das tun, was ich immer wollte. Nämlich international tätig sein. Leute, die zum Beispiel der Peter Gonwitschny, der ruft mich an und sagt, ich möchte unbedingt in deinem Haus arbeiten, weil die Atmosphäre stimmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, wir kennen uns jetzt besser, gut. Wir wissen, wie wir ticken. Wir haben das Vertrauen miteinander. Und jetzt sind wir in der Lage, nach China mit einem ganzen Flugzeug zu gehen. Das war vor 20 Jahren undenkbar. Wir haben schöne Sachen erreicht. Wir waren präsent. Die Auslastung hier in Erfurt ist gut. Es gibt im Moment keinen Grund für mich, mich anderswo zu orientieren. Und ich glaube, es ist für die, die das zu entscheiden haben, kein Grund, jetzt mal einen Personalwechsel vorzunehmen. Er wird kommen, der Personalwechsel. Das ist ja wohl klar. Weil irgendwann bin ich auch nicht mehr da. Und ich glaube, das ist, wenn ich jetzt nochmal verlängere, nach 25 Jahre Zeit, damit jemand einen anderen das macht. Aber bis dahin möchte ich da meine Energie dafür verwenden, das, was wir aufgebaut haben, in die Kontinuität und nicht im Stillstand. Und ich werde auch nicht ewig Intendant bleiben, wie Ihre Zeitung schön geschrieben hat, der ewige Intendant. Den bin ich nicht. In der Seele bleibe ich ewig Intendant, aber vielleicht nicht in Erfurt und ich möchte es ja auch nicht.
Möchten Sie weg aus Thüringen?
Nicht unbedingt, nicht sofort. Aber ich denke, wenn ich jetzt aufhöre, hier zu arbeiten, es kommt darauf an, wie mein Lebensinhalt sich gestaltet. Ich muss jetzt mal nicht dringend weg. Thüringen ist ein sehr gut platziertes und sehr schönes Bundesland. Meine sozialen Kontakte sind hier, logischerweise. Und wissen Sie, ich bin so oft gereist und sehr viel, so alles gut.
Und die Heimat, Schweiz, die ruft nicht?
Noch nicht. Noch nicht. Ich bin da, wie gesagt, ein bisschen diplomatischen Dienst für mein Heimatland. Das ist aber schön, dann entdecke ich viel mehr über die Schweiz. Ich habe nur 20 Jahre meines Lebens in der Schweiz.
Man könnte ja ketzerisch fragen, hat man als Intendant nicht genug zu tun, dass man noch Honorarkonsul für die Schweiz wird?
Die Frage ist immer, und wir sprachen von Prioritäten vorher, wo legen Sie die Prioritäten? Für mich immer das Theater. Alles, was für das Theater gut ist, ist gut für mich. Und wenn ich durch meine Tätigkeit als Honorarkonsul etwas für das Theater gewinnen kann, und siehe, da habe ich auch, dann ist es gut. Dann
ist muss Zeit, ich das ist machen. Das zeitaufwendig, Honorarkonsul?
Nein.
Kann auch jeder werden, oder?
Auch das nicht, Herr Hollitzer.
Ah.
Ich enttäusche Sie heute, ne?
Nein.
Die beiden Jobs, die ich mache, da kann nicht jeder machen.
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte damit gar nicht Ihre Kompetenzen anzweifeln, sondern die Frage ist einfach, wie wird man Honorarkonsul und warum?
Man wird gefragt. Und zwar nicht von sich selbst, also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Honorarkonsul, und zwar, ich kann auch verraten unter 4 Augen, meine juristische Akte in der Schweiz war nicht so gut, also ich habe als Jugendlichen ein paar Sachen gemacht, ich habe zum Beispiel ganz einfach den Wehrdienst verweigert.
Ja gut, und das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm.
Doch, damals war das schon. Damals war das mit Gefängnisstrafe. Die habe ich zwar nicht gemacht, aber...
Da kann man ja wenigstens noch... Hehre Beweggründe dagegen stellen. Ja. Haben Sie noch was anderes gemacht?
Nee, nicht unbedingt.
Wenn Sie schon mal dabei sind?
Naja, also als Adolescent. Das ist ja eine wilde Adoleszenz. Und deshalb dachte ich, ich werde nie gefragt für sowas. Und auch am Anfang haben die Berner nicht verstanden, warum er auf mich gekommen ist. Ne? Mhm. Das heißt, das ist ein Prozedere, Den durchschauen Sie erstmal die 2 ersten Jahre nicht, sondern das geht von Bern nach Berlin, von Berlin in die Staatskanzlei hier zurück und da gibt es einen Kandidat.
Aber es gibt mehrere in Deutschland.
Oder? Die sind 7 in der Honorarkonsule.
7, okay.
Mhm. Und der Vorschlag kam von der Thüringer Staatskanzlei, die gesagt haben, wenn Sie schon eine Persönlichkeit, also es gibt so ein Format, das man haben muss, also Kontakte haben, eine, wenn es geht, führende Position haben, gut installiert in der Stadt sein, etc. Und diese Kriterien habe ich erfüllt und ab da geht ein Prozedere, der ziemlich lang ist, auch mit Fragen. Und da kommen die Berner hierher, fragen erstmal 1-2 Stunden lang, wie man zu gewissen Sachen steht. Und das Problem, was ich hatte, ich bin geboren in Genf und muss tätig sein auf deutschem Gebiet oder auf deutschsprachigem Gebiet und das wollte Bern nicht. Also die haben gesagt, der kann von mir aus nach Frankreich gehen, aber nicht, also Aha. Der ist nicht deutsch geboren, also das geht nicht. Mhm. Die Schweizer sind ziemlich eigen. Und dann mussten sie sich überzeugen, dass ich einigermaßen Deutsch kann. Und ab da ging es wieder. Und dann ist es ja und so. Spannend finde ich...
Sieht man als Schweizer eigentlich Deutsche als Gastarbeiter?
Ich bin hier ein Gastarbeiter
natürlich. Nee, ich meine andersrum. In der Schweiz sind ja viele Deutsche, die da arbeiten, ne?
Ja.
im Prinzip wie bei uns Osteuropa Gastarbeiter.
Es ist auch richtig so, und weil die Schweizer schaffen es auch nicht, gerade im Medizin- und im Pflegebereich. Ne? Und jetzt ist es spannend, weil ich komme mit unheimlich vielen Leuten in Kontakt. Unheimlich viele Leute in Kontakt, und die kann ich also sensibilisieren auf Thüringen, auf Erfurt, auf das Theater.
Aus Thüringen sind auch einige, die in der Schweiz leben und arbeiten.
Mhm.
Allein durch, ist halt eine industrieschwache Region hier. Und da gibt es etliche, die in die Schweiz gezogen sind zum Arbeiten.
So ein, ist mir bekannt.
Ja. Ja, muss es ja, ne?
Ja. Naja. Ich bin gern hier, Herr Lütze.
Und Honorarkonsul bedeutet, wir können jetzt hier mit ganz vielen Mythen aufräumen, man kriegt Honorar dafür oder muss selbst dafür aufkommen?
Nein. Also das ist ein Ehrenamt. Das ist ein Ehrenamt und dafür bekommen Sie kein Geld, dafür bekommen Sie eine sogenannte Aufwandentschädigung. Und ich glaube, die zu nennen wäre obsolet. Aber immerhin, die Stadt, die Schweiz tut was. Die hat zum Beispiel unser Außenminister, also Außenministerium, lädt einmal alle 3 Jahre sämtliche Honorarkonsule weltweit. Mhm. Die sind, glaube ich, in der ganzen Welt 680 Honorarkonsule. Plus die Konsule, die Generalkonsule und die Botschafter.
Das müssen alles Schweizer sein.
Ja.
Das ist die Schweiz fast leer.
Ja. Und das war interessant. In Bern hat es stattgefunden im August. Das war hochinteressant. Und da lernen Sie mal eine Unmenge an Menschen, Kontaktepflege. Und es ist, also Networking heißt das im modernen Deutsch. Und das finde ich das wirklich sehr, sehr spannend. Und die Schweiz ist wirklich ein Land, der mit Networking und Vermittlung ihr Ruf, ihr Geld, ihre Wirtschaft stützt. Das ist einer der besten Länder dafür. Und dass es nicht geknallt hat zwischen Iran und USA, liegt daran, dass der Schweizer Missionsinhaber in Teheran seinen Job richtig gemacht hat. Insofern, die Schweiz ist immer... sag ich mal, so sehr diskret in ihrer Handlungsweise. Mhm. Also die tönt nicht raus, was sie tut, aber sie tut. Und wir haben in unserer Verfassung, das wusste ich nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, humanitäre Hilfe festgeschrieben. Das heißt, wir sind verpflichtet zu fragen, brauchen Sie was? Insofern, Sie lernen eine ganze Reihe von Sachen.
Was ist denn Ihr Lieblingsstück? Kann man jetzt noch ein bisschen differenzieren? Klassische Musik, Oper oder gibt es irgendwas?
Also es gibt etwas, was ich musikalisch mich immer wieder zu regelmäßigen Abständen, das ist der Köln-Konzert von Keith Jarrett. Da muss ich sagen, es hat für mich einen meditativen Charakter. Mhm. Ich finde das musikalisch brillant. Und ich habe das Glück gehabt, Keith Jarrett da mal zu treffen. Also das ist für mich einer der hervorragende Musiker unserer Zeit. Das ist, wenn ich also nicht gerade an einem Stück arbeite als Regisseur oder als Intendant, also wenn ich jetzt musikalisch mich entspannen will, dann höre ich das, und zwar ziemlich lang. Mhm. Also Dauerschleife ist nichts dagegen. Sonst bin ich immer fasziniert von dem Stück, was ich gerade inszeniere. Das ist für mich immer das beste Stück. Und ich habe eine große, große, große Liebe für Richard Wagner.
Das ist ja dann schon eher so das große Monumental.
Ja, na, monumental ist es nicht.
Auch ein bisschen Zeit braucht man ja da auch.
Richard Wagner war einer der besten Genie unserer Zeit, finde ich. Also ein unmöglicher Typ. Mhm. Aber
Genie und Wahnsinn, wie soll ich das
sagen? Aber in seine künstlerische Schaffenskraft, also da Goethe, Schiller, Wagner sind gleichzusetzen. Also der über alles herrscht, ist Johann Sebastian Bach. Aber über ihn ist nur der liebe Gott. Dann kommt Bach und dann kommt der Rest. Aber beim Richard Wagner, jedes Mal, dass wir einen Parsifal nehmen oder einen Tannhäuser oder zuletzt noch den Holländer. Mhm. Also, ja.
Ja, das sind natürlich auch Sachen, die beim Publikum sehr beliebt sind. Ne?
Ich denke, ja.
Inszeniert werden.
Ja. Wo man sich auch mal... und sollte ich also hier noch weiterarbeiten, dann habe ich ein ganz tolles Projekt vor, über den ich gern mal nochmal berichten würde, vielleicht nicht allein. Mhm. Aber Herr Schanka und ich und mein Ausstellungsleiter plus andere Mitstreiter haben wir entschieden, wenn es soweit ist, wir haben was im Petto, was wirklich für Thüringen auch gut ist und für das Theater und für alle.
Nochmal Wagner?
Ja.
Aber Wagner ist ja eigentlich schon besetzt, ne? Das sind die Wagner-Festspiele?
Naja, das sind die Festspiele, das ist die Werkstatt. Hat er auch selber so genannt.
Aber das wär natürlich großartig.
Ja.
Über die Domstufen hinaus dann eben noch.
Ja, die Domstufen, die werde ich natürlich weiter pflegen. Und Wagner-Domstufen, schwierig. Holländer war gut.
Ja.
Ja. Haben Sie es gesehen?
Den Holländer habe ich nicht gesehen, aber bei einigen anderen. Gut, letztes Jahr war natürlich ärgerlich, die Premiere ist ja da ins Wasser gefallen.
Ja.
War aber auch ein tolles Bühnenbild. Turandot war ich da. Da habe ich auch einen Live-Ticker gemacht sogar. Davon habe ich mich bei den Proben hingesetzt, habe Videoschnipsel aufgenommen, die ich dann am Premierenabend in den Live-Ticker mit reingemacht habe. War der erste Live-Ticker von Domstufenfest.
Wow.
Das ist schon einige Jahre her.
Ja, voilà. Das ist, finde ich, also ich bin sehr glücklich hier. Und ich mag auch meine Mitmenschen hier, die. Und natürlich streitet man sich immer manchmal, aber das ist normal.
Vielen Dank, Herr Munterborn.
Ich danke Ihnen.
Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja.
Fand es sehr interessant. Wir haben mit einigen Mythen aufgeräumt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit. Und wie gesagt, ich biete an, nochmal vorzukommen, wenn es soweit ist.
Who do you think is your favorite princess?
You.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if it wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.